My Financial Voice mit den Fondsmanagerinnen Julia Hilgers und Katharina Seiler.
Katharina, unser erster Podcast.
So viele Themen, die wir besprechen können. Und auf der Aktienplattform ist es wirklich ein sehr heißes Jahr. Aber bevor wir mit unserem Thema anfangen, wie war denn dein Sommer?
Im Sommer treffe ich immer meine Freundin, also meine Schulfreundin, die sagt dir jedes Mal, nutzen die Gelegenheit und fragen mich, was sie eigentlich für ihre Altersvorsorge tun sollen. Also sprich, wie sie ihr Geld investieren sollen.
Im Sommer nehme ich mir auch Zeit, über die Depots meiner Kinder zu schauen. Und dieses Jahr habe ich es wieder getan und da muss ich sagen, habe ich festgestellt, dass wir wieder zu viel USA in unseren Portfolios haben.
Ja, boah, das stimmt. Auch ne, meine Freundinnen haben gesagt, waren sie ganz stolz, haben gesagt, ich habe mir da so ein Welt-ETF gekauft. Also sprich den MSCI World, sagen dann, damit bin ich doch super aufgestellt, total breit, globales Portfolio. Naja, und dann habe ich gefragt, hast du da mal genauer reingeguckt? Weißt du denn eigentlich, wie viel Welt in diesem MSCI World eigentlich drinsteckt?
Genau, und 70% USA, das ist schon eine ziemliche Einseitigkeit, denkst du nicht auch?
Ja, das ist ein bisschen wie mit Ernährung, oder?
Stimmt.
Also so auf die lange Frist, wenn man immer nur das Gleiche isst, also wenn man sich irgendwie mit 70% von Burgern ernährt, das ist irgendwie auf Dauer auch nicht gesund.
Cooles, ne? Beispiel, ja, genau.
Okay, also es muss ausgewogen sein, ne? Und wenn man sich das historisch anguckt, dann war es auch mal ausgewogen. Also ich meine jetzt natürlich nicht das Burgeressen, aber der MSCI World, der war historisch mal viel ausgewogener, als das eben heute ist. Also als wir so geboren wurden, so in den 80ern, da war tatsächlich der Anteil der US-Aktien im MSCI World nur 30%.
Stimmt, und zur Jahrtausendwende war das schon bereits bei 50%.
Ja, und jetzt sind es eben über 70, ne? 72
ja.
Ganz genau. Und diese Verschiebung, die hat eben enorme Auswirkungen. Enorme Auswirkungen auf unsere Portfolios. Gerade wenn man ein breit aufgestelltes, wir sagen dazu ja diversifiziertes Portfolio haben möchte, wenn man eben solche Klumpenrisiken vermeiden will und wenn man eigentlich die Chancen bestmöglich und eben auch breit nutzen möchte.
Aber es hat doch bis jetzt funktioniert. Man könnte sogar 100% USA haben im Portfolio. USA hat super performt. Warum soll sich das irgendwie ändern?
Da hast du total recht. Also wenn man jetzt mal nach hinten guckt, ja, dann hätte man eigentlich nur USA haben müssen. Dann war das beste Portfolio Hauptsache USA. Mhm. Aber wir wollen hier ja nicht nach rückblickend gucken, sondern wir wollen ja nach vorne gucken. Also was wird in der Zukunft passieren, ja?
Und da glaubst du einfach nicht mehr, dass USA Europa übertrumpft oder übertrumpft, soll ich sagen?
Da bist du eigentlich schon beim richtigen Thema, ne? Weil genau, also tatsächlich seit Trump 2.0 hat sich eben auch schon einiges verändert. Und deswegen macht es, glaube ich, Sinn, wenn wir uns mal überlegen, warum war denn die USA eigentlich so toll? Und was für Chancen sehen wir für die Zukunft, für Europa?
Dann lass uns das genau anschauen. Womit fangen wir an?
Um das anzuschauen, muss ich, glaube ich, mal hier die kleine stauige Volkswirtin aus mir rausholen. Und wir betrachten mal ein bisschen genauer Wirtschaftswachstum.
Mhm.
Was sind eigentlich die Treiber für Wirtschaftswachstum? Und letztlich ist es total einfach. Also man muss nur gucken, welche Ressourcen hat eigentlich ein Land. Als erstes das Humankapital. Klingt super staubig, aber es sind im Grunde nur die Arbeitskräfte, das Arbeitskräfteangebot. Als zweites das Sachkapital. Also wie viel investiert man in Maschinen oder auch in die Infrastruktur? Und als drittes so die Ressourcen im Allgemeinen, also zum Beispiel Energie.
Ist schon ein bisschen staubig. Lass uns das vielleicht an einem Beispiel erläutern am besten. Und wir nehmen einfach ein Unternehmen, weil ein Unternehmen kann schon sehr viele Ähnlichkeiten haben zu einem Land. Ein Unternehmen hat Mitarbeitende, hat Maschinen und hat vielleicht auch Energie, um die Produkte zu erzeugen. Und wenn es alles effizient einsetzt, dann wird es auch am Ende sehr viel rauskommen. Da denke ich, ist es ein bisschen klarer dann, oder?
Ja, und letztlich ist es im Land aber eigentlich genau das Gleiche.
Ja.
Ne? Es geht dann darum, wie produktiv werden denn diese Ressourcen eingesetzt, um Waren und Dienstleistungen, jetzt wieder volkswirtschaftlich ausgedrückt, dann eben produzieren zu können. Und wie werden die dann von den Konsumenten angenommen? Also wie viel wird gekauft?
Und was hat das jetzt für unser Beispiel oder für unser Case Europa, USA? Wie können wir das rüberbringen?
Genau, da fangen wir doch einfach mal an mit dem Thema Investitionen. Also wie war das denn jetzt so in der jüngsten Vergangenheit, wenn wir hier mal USA und Europa vergleichen?
Ja, das ist ein sehr gutes Stichwort, Investitionen, denn USA waren schon immer Vorreiter, was Investitionsgelder angeht, auch sehr viel privates Kapital. Nehmen wir auch Beispiel jetzt das neueste Technologien. Technologien waren die immer federführend. Und jetzt zum Beispiel in OpenAI, ja, ChatGPT wahrscheinlich nutzt jeder Mensch oder viele Menschen, da haben die letztes Jahr 10 Milliarden US-Dollar als Investition gekriegt und 30 Milliarden noch Zusagen für zusätzliches Kapital.
30 Milliarden Dollar.
Das muss man sich ja genau auf der Zunge zergehen lassen.
Das ist ein Wort.
Und jetzt nehmen wir das Beispiel, ein deutsches Beispiel, ein KI-Vorzeigeunternehmen aus Heidelberg, Aleph Alpha. Die haben Zusage letztes Jahr für 500 Millionen Dollar gekriegt.
500.
Und das ist natürlich in den USA das 80-fache, ja, zu Deutschland. Und das erklärt natürlich diesen Unterschied. Letztendlich so ein bisschen, kannst du dir vorstellen, wie zwei Gärten. In einem wird's viel gegossen, gedüngt und bei anderem vergisst man immer wieder zu gießen, ja. Und das ist halt Europa und die USA, es ist so ein bisschen ähnlich.
Ja, das erklärt natürlich sehr gut die Dominanz auch von den USA und okay, Europa wurde in der Vergangenheit vielleicht auch ein bisschen vergessen. Aber auch hier wieder, wir wollen ja nach vorne blicken und ich glaube, hier muss ich meine Lanze für Europa brechen, ja, denn Europa ist aufgewacht. Auch hier wieder, insbesondere durch Trump. Also gerade in Deutschland, der Staat gibt wieder Geld aus. Stichwort Aufhebung der Schuldenbremse, um Verteidigungsausgaben tätigen zu können. Und nicht zu vergessen, auch ganz wichtig, das große Infrastrukturpaket, wo 500 Milliarden Euro, auch hier kann ich mal eine richtig ordentliche große Zahl für Deutschland nennen, also 500 Milliarden Euro sollen in Deutschland in den nächsten 12 Jahren für Infrastruktur ausgegeben werden.
Und welche Relation über diese Zahl, wenn wir sprechen, was ist das für eine Relation?
Also ja, also das bedeutet letztlich, wir haben wirklich nicht viel investiert in den letzten Jahren. Und für Europa insgesamt bedeutet das, dass sich das Investitionsvolumen um 18% steigern wird. Mhm. Letztlich insbesondere dadurch, dass mehr für Rüstung ausgegeben wird. Und in Deutschland sind es sogar fast 30% an Anstieg der Investitionsausgaben.
Dann stelle ich mir das so ein bisschen vor wie ein altes, solides Fahrrad, die Europa, ja. Und ja, die Amerikaner fahren schon mit dem Elektroantrieb, oder?
Du hast schon recht, ja. Also es zeigt schon, dass Amerika hier deutlich im Vorteil war. Aber wir sehen eben auch, Europa holt auf.
Das ist sehr gut, ja.
Und wie sieht das mit dem nächsten Treiber für Wirtschaftswachstum aus? Also jetzt mal speziell beim Thema Energie.
Ja, da haben die Amerikaner schon wieder die Nase vorne. Die sind energetisch sehr gut aufgestellt, sehr gut diversifiziert, verfügen über unterschiedliche Quellen. Und vergleichen wir erstmal den Strompreis, ja, aktuellen Strompreis in den USA, der ist bei 13 Cent Kilowattstunde. In Europa ist er aktuell bei 28 Cent Kilowattstunde und in Deutschland 39 Cent Kilowattstunde, also das Dreifache. Und stell dir vor, wenn du ein Rechenzentrum in Texas aufmachst und Rechenzentrum braucht sehr, sehr viel Energie und dann in Bayern, dann natürlich ist es in Texas deutlich kostengünstiger.
Ja, also wenn Energie so günstig ist in den USA, dann erklärt das natürlich auch, warum die Amis ihren Motor immer anlassen, wenn sie sich einen Burger holen. Aber okay, also ich glaube, hier sind wir mit Europa tatsächlich im Hintertreffen. Nichtsdestotrotz, auch jetzt mal wieder nach vorne gerichtet, Europa, wenn man was Positives sehen will, sehen wir auf jeden Fall, dass die Energiepreise nicht mehr steigen. Ja, also das ist schon mal positiv. Und gerade wieder zu dem Thema Infrastruktur. Infrastruktur, hier wird viel investiert, eben gerade auch in erneuerbare Energien, zum Beispiel in Windparks. Und das könnte eben zukünftig auch bedeuten, dass wir hier unabhängiger werden und dann vielleicht der Strom sogar auch etwas günstiger.
Das gefällt mir auch ganz gut. Okay, lass uns zu dem nächsten Punkt kommen. Das ist Humankapital. Wo stehen wir da?
Humankapital, ja, das klingt wirklich sperrig, aber ich hatte ja schon gesagt, letztlich geht es eigentlich nur um das Arbeitskräfteangebot. Und hier war die USA in der Vergangenheit wirklich im absoluten Sweet Spot. Also das Arbeitskräfteangebot in den USA war sehr, sehr hoch. Es gab viele Menschen, die arbeiten wollten. Sowas wie Fachkräftemangel, wie wir das ja in Deutschland ständig gehört haben, gab es da kaum. Aber der Grund hierfür war eigentlich insbesondere die Migration. Und zwar, wenn man sich das mal anschaut, also also in 2025 zum Beispiel, Menschen, die neu in den Arbeitsmarkt reingekommen sind, also Menschen, die arbeiten wollen und eine Arbeit aufnehmen, das war über 60% waren das US-Einwanderer.
Also das ist keine schon eine sehr, sehr große Zahl.
Ja, absolut. Nur dann kam eben Trump, ja. Und Trump hat ja schließlich als Ziel, die Migration einzudämmen und ehrlich gesagt noch darüber hinaus sogar Remigration voranzutreiben. Gut, wenn man sich das jetzt vorstellt, dass viele Migranten das Land verlassen müssen, dann wird eben auch das Arbeitskräfteangebot in den USA geringer. Und dann ist der Sweet Spot, den die USA da hatte, eben nicht mehr gegeben. Und wenn Arbeitskräfte fehlen, dann kann nur weniger produziert werden. Und wenn weniger produziert wird, dann ist das natürlich auch fürs Wachstum schädlich.
Das ist richtig. Und dazu kommt noch ein interessanter Punkt, natürlich das Vertrauen. Ja, die Menschen sind ängstlich. Ich habe auch mit einem Analysten gesprochen, hat mir auch interessante Fakten erzählt, dass Menschen sich gar nicht trauen, auf die Straße zur Arbeit zu gehen. Die gehen auch nicht konsumieren, also die Migranten. Das heißt, diese Angst, ja, die hemmt auch letztendlich die Wirtschaft längerfristig.
Und das absolut. Ist,
insgesamt sehen wir, dieses Bild der Unsicherheit hat wirklich eine Auswirkung auf die Wirtschaft.
Ja, das stimmt. Das ist das letztlich das Thema Vertrauensverlust. Ja, Vertrauensverlust zum einen von den Amerikanern innerhalb der USA, ihrer Regierung gegenüber, aber zum anderen ehrlich gesagt auch international. Also Stichwort Handelsbeziehungen.
Ja, stimmt.
Da sind wir
Handelszölle,
so,
oder?
Genau, da sind wir bei dem Thema Mager versus Mega.
Ah, das ist eigentlich ganz cool. Das finde ich unser Buzzword, mein Financial Buzzword. Mager steht für Make America Great Again. Das ist letztendlich die Politik, wirtschaftspolitische Orientierung von Trump und die zielt darauf, auf die Steuersenkungen, Deregulierungen und Protektionismus.
Ja, und Mega heißt, frei übersetzt, Make Europe Great again. Und das, ja, fast schon Kuriose daran ist eigentlich, dass alles, was Trump eingeführt hat, was zu MAGA führen sollte, also eigentlich Amerika stärken sollte, jetzt letztlich eher zu MEGA führt, also irgendwie Europa voranbringt.
Und da ist wahrscheinlich das Stichwort Zölle ganz wichtig, ja, weil wir dieses Jahr über nichts anderes sprechen als über die Zölle.
Ja, absolut. Ne? Also diese Zölle, die Trump für insbesondere Waren, aber auch Dienstleistungen, die in die USA eingeführt werden, erhoben hat, erheben wollte, erheben wird. Da sieht man schon, also das war ja ein totales Hin und Her. Ankündigungen für China von 150% Zöllen. Letztlich wurde es dann irgendwie erstmal 30 bis 40. Das hat eine enorme Unsicherheit hervorgerufen. Und das hat letztlich dazu geführt, dass sich die anderen Staaten eben auch nach neuen Handelspartnern umsehen, weil sie die USA eben nicht mehr als verlässlichen Handelspartner gesehen haben.
Und welche Auswirkungen hat das auch für die Wirtschaft?
Zum Beispiel, wenn man sich China anguckt. China exportiert ja sehr, sehr viel. Und wenn man sich alle Exporte Chinas anguckt, dann ging so 2018, also bei Trump 1.0, als dann auch der erste Handelskrieg schon losging, gingen ungefähr 20% aller exportierten Güter nach USA. Die haben sich schon so stark umgestellt, dass es mittlerweile nur noch 10% sind. Und so wächst dann eben auch das Vertrauen zwischen zum Beispiel China und Europa und die Handelsbeziehungen werden hier besser.
Und das Interessante ist natürlich am Ende, für USA wird alles teurer. Und für wen wird es am meisten teurer? Natürlich für die Konsumenten. Also hat es eine enorme Auswirkung letztendlich für die USA, die negative. Und Europa und China, die sortieren sich gerade neu.
Genau, also mit den teureren Produkten. Ne, das bedeutet natürlich, dass die Produkte, die die Konsumenten in den USA kaufen möchten, teurer werden und das heizt letztlich die Inflation an.
Das, du meinst die Teuerungsrate?
Ja, richtig, genau. Also Inflation bedeutet ja, dass die Produkte teurer werden. Mhm. Also die USA führt zum Beispiel Rohstoffe ein, woraus dann wieder Produkte hergestellt werden. Und wenn die Rohstoffe schon teurer werden, dann werden insgesamt auch diese Endprodukte teurer. Ja gut, und das muss eben letztlich der Konsument bezahlen. Das nennt man dann eine steigende Inflation.
Und du hast auch schon erwähnt beim Humankapital, dass wir darüber gesprochen haben, dass auch dort die Remigration dazu führen könnte, dass weniger Arbeitskräfte vorhanden sind. Und das ist wahrscheinlich auch ein Faktor, der Inflation in die Hände spielt, oder?
Absolut. Auch dadurch könnte die Inflation steigen. Das kann man sich ja letztlich ganz einfach vorstellen. Also wenn man jetzt ein Restaurant nimmt und der Restaurantbetreiber findet kaum noch einen Kellner, weil alle abgeschoben wurden, dann muss man ja die wenigen Kellner, die vielleicht noch zur Verfügung stehen, denen muss man dann mehr bezahlen, dass sie in dem eigenen Restaurant arbeiten. Wenn also der Kellner teurer wird, muss ich ja letztlich das Steak teurer machen, damit das Restaurant überhaupt noch wirtschaftlich ist. Also auch das treibt die Inflation an.
Okay, super. Dann lass uns das alles zusammenfassen. Wo sind wir denn überhaupt beim Wachstum und was erwarten wir für Europa versus USA?
Ja, also der Pfad ist ganz klar. Wir kommen ja von einem extrem hohen Wachstum in den USA, hatten 2024 ungefähr 2,8%. Und wir erwarten für 2025, 2026 etwas über 1%. So 1,1 bis 1,3, je nach Schätzung.
Das kühlt sich ab. Okay.
Genau, also es geht stark runter sogar. Mhm. Und in Europa ist es aber genau andersrum. Wir kommen von einem Wachstum unter 1% und erwarten auch für Europa irgendwo ein Wachstum zwischen 1,1 und 1,3%. Also vielleicht ein bisschen niedriger als in den USA, aber insgesamt ähnlich hoch und vor allem eben in einem wachsenden Pfad. Also davon könnte Europa schon in Zukunft profitieren.
USA kommt runter und Europa holt auf, beschleunigt sich. Okay, was hat das überhaupt eine Auswirkung auf unsere Anlage?
Ja, ich glaube, das war genug Wachstum jetzt. Ja. Ne? Kommen wir mal wieder zum Aktienmarkt zurück. Was bedeutet das für unsere Geldanlage? Und dann lass uns doch hier mal den amerikanischen Aktienmarkt ein bisschen genauer angucken, denn letztlich war ja das eigentlich das Einzige, was man in der ganzen letzten Zeit brauchte.
Stimmt. Fangen wir mit dem US-Aktienmarkt. Das ist ein sehr alter, etablierter Markt und 7 der 10 größten Unternehmen weltweit kommen aus den USA und gehören dem Technologiesektor. Und natürlich, dieser Sektor hat den ganzen Markt beflügelt in den letzten Jahren. Obendrauf kommt es dazu, dass wir wissen, dass die Mentalität der Amerikaner ganz andere ist. In diesem sehr etablierten Aktienmarkt sehr viele Unternehmen sind an der Börse und sehr viele Menschen investieren. Das heißt, es ist ganz, ganz anders. Wir sprechen noch mit unseren Freundinnen und versuchen, die zu überreden, zu investieren. Dort sind Menschen investiert und kümmern sich sehr, sehr früh schon um die Altersvorsorge. Und dann natürlich kommen dazu noch die Punkte, die wir angesprochen haben. Investitionen treiben natürlich auch die Risikobereitschaft. Privates Kapital ist verfügbar. Deshalb ist der Aktienmarkt einfach sehr, sehr, sehr gut entwickelt.
Okay, aber das hört sich für mich jetzt eigentlich immer noch so an, wie an Amerika geht eigentlich überhaupt gar kein Weg vorbei.
Das stimmt. Also so, lass es dir mal auf der Zunge zergehen. Nvidia hat den Marktwert, Börsenwert von 4,5 Billionen US-Dollar. Ja, das ist fast so groß wie Bruttoinlandsprodukt von ganz Deutschland.
Das ist enorm. Wahnsinn. Ja. Also das zeigt auch hier wirklich nochmal ganz stark die Dominanz. Aber auch hier letztlich, wie ist es jetzt oder auch rückblickend? Was erwarten wir denn für die Zukunft so von den Aktienmarktentwicklungen in Europa oder eben auch in den USA?
Wir erwarten ein Wachstum in Europa, was sich beschleunigt. Also nehmen wir erstmal die Zahlen für dieses Jahr. Du hast auch gesagt, wie es im wirtschaftlichen Vergleich das war. Auf dem Aktienmarkt sehen wir das Wachstum in Europa dieses Jahr bei -1%. Und das soll sich beschleunigen für das nächste Jahr auf 7%. In den USA erwarten wir das Wachstum von 10% und das soll sich ein bisschen beschleunigen auf 11%. Also letztendlich siehst du, dass Europa auch hier aufholt. Allerdings, wir dürfen überhaupt nicht vergessen, was das bedeutet. Also ein Wachstum an sich ist es nicht ausreichend. Wir müssen auch auf die Bewertung schauen.
Oh, Bewertung, sehr gutes Stichwort. Das hört man ja ständig. Könntest du das nochmal ein bisschen genauer oder eben auch einfacher verständlich erklären, was dieses Wort Bewertung eigentlich genau bedeutet?
Ja, gestern kam mein Sohn zu mir und hat gesagt, Mama, was ist teuerste Aktie in deinem Portfolio? Ich habe gesagt, wie meinst du das? Ich meine, die am meisten kostet. Ich habe gesagt, aber das sagt doch gar nichts aus. Ja, ob es eine Aktie $100 kostet oder $1,000, sagt über die Aktie gar nichts aus. Letztendlich wollen wir wissen, wie viel wir für zukünftiges Wachstum in dieser Aktie zahlen. Und stell dir vor, das sind 2 Cafés auf einer Straße nebeneinander. Mhm. Ja? Und ein Café ist traditionell, klassisch, gemütlich, schön, ruhig.
Also langweilig.
Kannst du so nennen, ja. Das andere Café ist sehr trendig, ja, sehr neu und die Schlange ist enorm groß und es trendet auch super auf TikTok. In welches Café würdest du investieren, wenn du 100.000 Euro, sagen wir, hättest?
Na, ich denke ja immer gerne an die Zukunft, also in das Trendige.
Ja, aber hier darfst du nicht nur nach Emotionen gehen, ja, du musst erstmal vergleichen, wie die Gewinnchancen für eine und das andere sind oder Wachstumschancen. Bei einem, bei etablierten sind das 20.000 Gewinn, was die aktuell verdienen und beim Trendigen, weil sehr, sehr viel investieren, sind nur 10.000. Letztendlich musst du Kurs-Gewinn-Verhältnis ausrechnen.
Also ich nehme den Kurs,
genau,
und teile es durch den Gewinn und bekomme dadurch ein Verhältnis.
Genau, du teilst 100 durch 20, dann kriegst du für etabliertes Café 5.
Also die 100.000 Euro, die ich eingesetzt habe für das Etablierte, teile ich durch die 20.000 Euro Gewinn,
genau,
von denen ich ausgehe, dass ich sie bekomme.
Ja, genau. Das kriegst du dann das Fünffache der Gewinne. Und bei dem Pippigen, bei dem Trendigen, musst du 100 durch 10 teilen, dann kriegst du das Zehnfache. Das heißt, du zahlst viel mehr für das Trendige. Aber warum zahlst du mehr? Weil du wahrscheinlich erwartest, dass dieses Café in der Zukunft viel, viel schneller wächst. Vielleicht verdoppelt auch den Gewinn nächstes Jahr und dann wird es schon 20.000 verdienen und übernächstes Jahr vielleicht 30. Das ist das Gleiche bei uns auf der Aktienplattform. Wir als Analysten versuchen letztendlich Wachstumspfad zu ermitteln. Wir analysieren und ermitteln diesen Preis und deswegen ist es auch so ähnlich bei Aktien wie bei diesem Beispiel von Café.
Okay, das heißt, dann sind wir aber ja schon wieder in der Zukunft.
Ja.
Und wie sehen wir denn genau eben dieses in der Zukunft für Europa und hier auch wieder verglichen mit den USA?
Und da muss ich sagen, wo wir bei der Bewertung zwischen beiden Märkten sind aktuell. Bei USA sind wir bei 25 Mal Kursgewinnverhältnis. Ja, denk dran, das waren 11% Wachstum. Und bei Europa sind wir für 7, sogar bis 8% Wachstum, sind wir bei 16 Mal Kursgewinnverhältnis. Also letztendlich.
USA ist deutlich teurer.
USA ist deutlich teurer, obwohl es ein bisschen mehr Wachstum hat, aber nicht so phänomenal viel mehr. Und das dafür ist dieses Kursgewinnverhältnis extrem unterschiedlich. Deshalb würde ich sagen, am Ende, es führt kein Weg vorbei an Europa.
Ja, das stimmt. Also gerade wenn man das jetzt nochmal alles rückblickend anguckt, was wir auch besprochen haben. Ja, wir wissen, USA war sowohl auf dem Aktienmarkt als auch in der Wirtschaft in der Vergangenheit deutlich vorn. Aber in der Zukunft sehen wir eben wirklich auch Chancen für Europa. Und wenn man das sieht und dann den MSCI World dagegen hält, wo man ein Gewicht von nur circa 15% Europa in seinem Gesamtportfolio hat, dann muss ich sagen, finde ich das eben ein bisschen wenig. Weil das hört sich für mich, 72% USA, 15% Europa. Wenn wir ähnliche Erwartungen für beide Länder für die Zukunft haben, dann ist das für mich nicht ausgeglichen.
Stimmt. Und man darf auch nicht vergessen, dass wir noch die Schwellenländer haben und Japan. Dafür muss unser Weltportfolio, wenn wir darüber sprechen, schon ein bisschen ausgeglichener sein.
Genau, wir wollen ja immer diese konzentrierten Risiken, wollen wir ja vermeiden, uns breit aufstellen, ein diversifiziertes Portfolio haben und die Chancen eben bestmöglich nutzen. Und da ist Japan und die Schwellenländer definitiv auch ein sehr, sehr interessantes Thema. Das heißt also, wenn ich mir jetzt mal so eine ideale Portfolioaufstellung angucke, dann denke ich an einen Kunden, mit dem habe ich das letztes Jahr schon einmal quasi durchexerziert, wo wir gesagt haben, MSCI World, das ist nicht mehr breit aufgestellt. Wir haben uns die Welt angeguckt, wie sie nach Bruttosozialprodukt gewichtet wäre. Und hier kommt tatsächlich raus, dass man dann ungefähr 50% USA einsetzen würde.
Letztendlich die Wirtschaftsleistung, ja, möchtest du messen.
Richtig, genau. Genau. Also nicht nur auf den Aktienmarkt messen, sondern ne, was schafft das Land insgesamt
so
sozusagen.
So wie mit einem Unternehmenbeispiel, genau.
Genau, also das heißt, wenn man sich jetzt das Portfolio vorstellt, wie könnte man das vielleicht ein bisschen besser aufstellen, dann würden wir sagen, 50% USA ist genug.
Als Orientierungsgröße wahrscheinlich, das ist der Ausgangspunkt. Ja, natürlich nach Vorlieben kann jeder für sich entscheiden. Wir machen auch keine Anlageberatung letztendlich. Ja, aber
und alles unterliegt Risiken.
Ja, aber 50% USA als Orientierung, das ist zu Jahrtausendwende, war auch der Fall. Vielleicht gar nicht so verkehrt. Und dann haben wir, was würdest du sagen für Europa?
30%.
30%
also 50
Europa.
USA, 30 Europa. Dann bleiben noch 20 übrig, also circa 10 in die Schwellenländer und circa 10 in Japan. Aber wenn wir über ideale Portfolioaufstellung sprechen, dann möchte ich als Multi-Asset-Portfolio-Managerin natürlich auch gerne über Anleihen, über Währungen, über Rohstoffe und über alternative Anlagen, wie zum Beispiel gerade Infrastruktur sprechen.
Ja, Julia, das ist super spannend, denke ich, auch für unsere Zuhörer und Zuhörerinnen. Aber Ich glaube, das würde wahrscheinlich den Rahmen des Podcasts komplett sprengen. Lass uns das nächstes Mal besprechen.
Okay, okay. Dann belassen wir es heute einfach mal nur bei der regionalen Diversifizierung für den Aktienmarkt. Schauen uns die anderen Anlageklassen das nächste Mal an. Das heißt, was haben wir heute gelernt? Fassen wir das nochmal kurz zusammen.
In der Vergangenheit war USA immer im Vorteil, aber das ändert sich gerade.
Genau, Europa hat aufgeholt und hat für die Zukunft gute Aussichten.
Und letztendlich, wenn wir über die Portfolioaufstellung sprechen, dann als Orientierungsgröße haben wir gesagt, es sollen 50% USA sein.
30% Europa.
10 für Schwellenländer und 10 für Japan.
Genau, also diversifiziere dein Portfolio. Bleib dran, bleibt investiert und wir freuen uns aufs nächste Mal.
Vielen Dank fürs Zuhören. Bis bald.
Tschüss.